Ganz herzlichen Dank für das herzliche Willkommen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann in Babenhausen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie etwas von Babenhausen gehört, bis die Jochams erzählt haben, sie seien in Babenhausen. Aber wenn ich euch sage, wo ich wohne, oder wo wir wohnen, würdet ihr wahrscheinlich dasselbe sagen, Uetendorf, noch nie gehört, oder? Aber vielleicht könnte so in einer fußballbegeisterten Nation, wir haben einen Fußballclub, der ist zwar sehr klein, wir haben ein kleines Stadion, also nicht in unserem Dorf, in der nächsten Stadt, 10 Minuten von uns, mit 10.000 Sitzplätzen, nur dass ihr so ungefähr vorstellen könnt, wo wir wohnen. Aber sie haben schon einmal in der Champions League gespielt und sie haben den legendären FC Arsenal geschlagen. Aber das Übel war, hinterher haben sie alle Spieler abgekauft und dann sind wir abgestiegen in die nächstuntere Liga. Nun ja, ich bin ja nicht hier über Fußball, um über Fußball zu referieren, da seid ihr viel besser Experten als wir Schweizer natürlich. Wie gesagt, ich habe mich gefreut, hier zu sein. Ich muss vielleicht ganz kurz, um mich vorzustellen, sagen, wie es kommt, dass wir einander kennen. Das liegt an unseren Frauen. Meine Frau, die Ute, die hat zusammen studiert mit der Dani und da haben sie sich kennengelernt, Freunden gewesen und wie das so ist, sie ziehen dann die Männer hinterher und so haben wir uns kennengelernt. Daniela und David, die haben an unserer Hochzeit noch das Ausgangslied gesungen, ich erinnere mich noch ganz gut, Michael W. Smith, My Place in This World. Und wer hätte gedacht, dass der Platz in dieser Welt dann letztendlich Babenhausen ist und dass wir euch da besuchen. Über viele Jahre war es dann, hatten wir nicht wirklich Kontakt, bis sie sich, glaube ich, letztes Jahr an der Frauenkonferenz getroffen haben. Dann haben uns Jochams besucht, David hat bei uns in der Gemeinde gepredigt und jetzt ist die Revanche. Das ist wie beim Fußball oder Hin- und Rückspiel in dieser Art. Ich selber bin eigentlich nicht Pastor studiert, sondern ich bin Elektroniker von Beruf, aber damals wie die Perestroika war und die Sowjetunion auseinanderbrach, hat es mich bewegt, man sollte doch noch etwas machen können in dieser Welt. Und wir haben Hilfsgütertransporte gemacht nach Rumänien und das hat mich gepackt, ein kleines Hilfswerk gegründet und dann habe ich als Missionar gearbeitet, mehrere Jahre in den Philippinen und dann noch in Indien und Myanmar, auch bekannt als Burma. Und da bin ich dann in einen vollzeitlichen Dienst reingekommen und sozusagen pasteurisiert worden. Und dann zurück in der Schweiz bin ich jetzt Pastor in einer Gemeinde, aber lange Zeit 100%, ähnlich groß so von der Sitzplatz her wie hier ihr seid, ja. Und bin aber jetzt seit einem Jahr, nicht ganz einem Jahr, nur noch Teilzeitpastor und 60% arbeite ich in der Wirtschaft in einem Außendienstbereich. Meine Frau habe ich kennengelernt, auch in der Mission. Ich hatte damals so Einsätze organisiert, wo man 3 Wochen junge Leute kommen konnten und sie Mission mal hautnah erlebten. Einmal in Rumänien und ich weiß nicht mehr genau, etwa 5-mal in den Philippinen ist sie gekommen. Das ist mir dann schon aufgefallen und so haben wir uns kennengelernt und seither haben wir eine Mission zusammen. Genau, 3 Kinder, alle 3 da und 1 ist noch undercover. Genau, so viel zu unseren Verhältnissen, wie wir da eine Verbindung haben. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, als dieser Kontakt, weil dieses Lied My Place in This World, das ist mir immer noch so in Erinnerung, ganz lebhaft, dass wir da wirklich die Verbindung wieder gefunden haben. Ja. Und es freut mich natürlich, jetzt eingeladen zu sein und etwas aus Gottes Wort weiterzugeben. Als ich mir Gedanken machte über diesen Besuch hier bei euch, habe ich etwas aufs Herz bekommen und das möchte ich euch weitergeben. Zuerst beginne ich mal mit der Geschichte von Goliath. Die lesen wir jetzt nicht, weil ich davon ausgehe, die ist ja so bekannt, dass das nicht mehr wir das jetzt in der Bibel nachlesen müssen. Aber ich möchte eigentlich nicht über Goliath reden, sondern dann über seine Brüder. Ich weiß nicht, ob euch bekannt ist, dass der Goliath noch 4 Brüder hatte. Alle gleich groß, gleich schwer, gleich stark wie Goliath selber. Und über diese möchte ich reden. Aber beginnen wir doch einmal mit dem berühmt-berüchtigten Goliath. Da kommt also der David, also nicht Jocham, sondern der David aus der Bibel, der hatte ja ein bisschen rotere Haare, oder? Tritt da gegen diesen Goliath an. Und der erste Impuls war natürlich, als er gegen den Goliath antrat, dass er es in der gleichen Art und Weise macht, wie es Praxis war. Ja, der Saul hat ihm ja noch seine Ritter gab's ja nicht, aber seine Rüstung geliehen, und er hat die versucht, sich anzuziehen, aber die war viel zu schwer und viel zu groß. Und ich weiß nicht, wie der David sich in dem Moment gefühlt hat, wie er da so steht mit dem ganzen Zeugs da und nicht richtig zu Gange kommt, ja, mit der ganzen Rüstung. Und in dem Moment kommt ihm ein Gedanke. Ich sage es jetzt einfach mal so in meinen Worten, wie mir das bewusst geworden ist. Es kommt ihm ein Gedanke, vielleicht so wie wenn der Heilige Geist ihm sagt, David, hast du den Goliath gesehen? David sagt, ja, ja, den kann man ja nicht übersehen. Und Gott sagt, ja, hast du ihn wirklich gesehen? Ja, ja, ich habe ihn gesehen. Hast du gesehen, wie groß der David ist, der Goliath ist? Und David sagt, ja, ja, der ist wirklich sehr groß. Sagt der Heilige Geist, das ist doch eine ideale Zielscheibe für deine Schleuder. Stell dir vor, der Goliath wäre ein schmächtiger Bursche gewesen. So dünn wie eine Haselstaude im Wald. Das wäre extrem schwierig gewesen, den zu treffen mit der Schleuder, oder? Ja, im Grunde genommen muss man sagen, es war Gnade, dass der Kerl so groß war und nicht klein war. Der war perfekt auf David abgestimmt. Ha? Seid ihr mit mir einig? Können wir da Amen sagen? Und jetzt das mal auf unsere Situation bezogen. Ha? Wir stehen manchmal ja im Leben auch so vor einem Goliath. Situationen, die uns scheinbar überfordern. Da wir denken, wie soll ich das nur machen? Und dann schauen wir nach links, wir schauen nach rechts und überlegen uns, wie hat er das gemacht, wie hat die das gemacht? Und wir versuchen, die Situation in gleicher Art und Weise zu bewältigen wie diese, und wir fühlen uns hilflos. So wie David in der Rüstung von Saul, oder? Ja, wir versuchen, einander zu kopieren. Und es funktioniert nicht. Ja? Und ich denke, dass wir offen sein sollten, genauso wie David, auf die Stimme des Heiligen Geistes. Und das ist unsere große Chance im Neuen Testament. Wir haben den Heiligen Geist. Der Apostel Johannes sagt, die Salbung ist auf uns. Und die Salbung bleibt auf uns. Habt ihr das auch schon gelesen? Sie bleibt auf uns. Und er sagt noch etwas weiteres. Er sagt, die Salbung, sie lehrt uns. Das heißt mit anderen Worten, dass der Heilige Geist uns in unseren Lebenslagen direkt Impulse gibt, uns belehrt, wie wir Situationen meistern und handeln können. Ist das nicht super? Ja? Plötzlich kommt uns so der Gedanke, wie vielleicht bei David mit der Schleuder, und plötzlich erkennst du, dass die Umstände, in denen du stehst, die Berge, vor denen du stecken bleibst, sich plötzlich als ideal erweisen für dich. Gott weiß schon, was er tut. Glauben wir das? Ja. Vielleicht will er dich heute Morgen an deine Schleuder erinnern. Vielleicht versuchst du, mit dem gleichen Schwert zu kämpfen, wie andere es machen. Aber Gott möchte dich an deine Stärken, an das, was er in dich gelegt hat, erinnern. Kämpfe nicht mit dem Schwert deines Nachbarn, sondern kämpfe mit den Gaben und der Ausrüstung, die Gott dir gegeben hat. Vertraue nicht auf das, was Gott anderen gegeben hat, sondern glaube, dass das, was Gott gegeben hat, gut ist und dass es funktioniert. Vertraue in die Gaben, die Gott in dich hineingelegt hat. Jakobus sagt, jede vollkommene Gabe, jedes perfekte Geschenk kommt von oben vom Vater der Lichter. Mit anderen Worten, er hat dir keinen Mist in dein Leben gelegt. Wenn du singen kannst, dann singe. Ich hatte in meinem Leben eine Phase als junger Mann, wo ich von Depressionen überwältigt wurde. Ja, vielleicht kennt das der eine oder andere. Und dann irgendwie habe ich entdeckt, dass ich singen kann. Nicht ein Sänger, was weiß ich, oder? Aber die Musik und das Singen des Lobpreises hat mir geholfen, diesen Giganten, diesen Riesen der Depression zu überwinden. Immer wenn der vor mir gestanden ist, wenn es angezogen hat, zum Beispiel an Wochenenden oder so, oder wo man nicht eine Struktur hat im Tag, und dann lässt man sich so fallen und die ganze Wolke türmt sich auf, oder? Wir hatten damals so eine alte elektronische Orgel, wisst ihr noch, die da mit zwei Manualen und unten noch Fußpedalen, oder? Ich habe mich hingesetzt und ich konnte nicht richtig spielen, oder? Aber einfach mal die Tasten gedrückt und angefangen zu singen. Meine Eltern taten mir ein bisschen leid. Also hinterher, der depressive Mensch ist ja ein Egomane. Unglaublich, oder? Denkt nur an sich. Aber hinterher dachte ich, was haben die wohl gedacht? Auch meine armen Nachbarn. Ich habe gesungen, was das Zeug hält. Du, aber ich bin von dem Instrument aufgestanden. Der Goliath war weg. Lerne mit den Gaben zu kämpfen, die Gott dir gegeben hat. Vielleicht bist du gut im Schreiben. Lerne mit den Dingen zu kämpfen, die du hast. Und du überwindest die Riesen, die sich vor dir erheben. David und Goliath. Ich möchte nicht weiter jetzt auf dieses eingehen. Aber ich kann mir vorstellen, und ihr wahrscheinlich auch, dass dieser David, als er da so von diesem Kampf gegen den Goliath nach Hause kam, der war voll Adrenalin, der war die Brust geschwollen, der Rücken gerade. Das hat gut getan, oder? Und es gibt manchmal so diese Erlebnisse in unserem Leben, wo wir spüren, jetzt haben wir einen Sieg davongetragen. Einen Durchbruch. In welcher Form auch immer. Vielleicht hat die Frau deines Lebens Ja zu dir gesagt, wie wir gehört haben, oder als du gekniet hast. Was auch immer, oder irgendwo ein Sieg, diese Momente. Und jetzt drehen wir in der Lebensgeschichte von David ein bisschen weiter. Wir blättern in der Bibel. Und wir kommen da in diesen Bereich, komischerweise müssen wir zurückblättern, oder? Nach vorne blättern, Entschuldigung. Aus 1. Samuel ins Buch 2. Samuel, und da möchte ich einen Text lesen aus dem Kapitel 21. 2. Samuel, Kapitel 21, Vers 15. Wieder einmal hatten die Philister Krieg mit Israel. Und David zog hinab und seine Knechte mit ihm. Und sie kämpften mit den Philistern. Und David war ermüdet. Und David war ermüdet. Dieses Wort, das hier im Hebräischen im Grundtext steht, ist nicht damit gemeint, dass der David ein bisschen kurze Nächte hatte und einfach müde war. Oder Holz gespalten hat und dann hinterher Muskelkater und ich bin müde. Das ist nicht diese Art Müdigkeit gemeint, sondern das ist innere mentale Müdigkeit gemeint. Heute würden wir das sagen, der David stand vor einem Burnout. Der war innerlich ermüdet, hatte keine Motivation mehr, Antriebslosigkeit. Diese Dinge, das ist damit gemeint. Einfach wenn man irgendwie im Leben nicht mehr richtig motiviert ist, nicht mehr richtig stark ist. Interessant. Das heißt also, dieser Sieg über den Riesen Goliath hat sich nicht so ausgewirkt in seinem Leben, dass er ständig auf Wolke 7 daher schwebte und mit seiner Harfe da ein Lied nach dem anderen komponierte und es einfach durch Butter ging in seinem Leben. Wenn wir die Psalmen lesen, spüren wir etwas von den Nöten, die dieser Mann durchgemacht hat. Ja? Jeder, der für den Herrn unterwegs ist, sagt die Bibel, wird Verfolgung erleiden in der einen oder anderen Form. Und auch bei David, er wurde wieder und wieder und wieder in Kämpfe verwickelt, äußere wie innere. Und das hat ihn zermürbt, dass es an den Punkt kommt, wo die Bibel sagt, und David war ermüdet. Und jetzt kommt etwas Interessantes, Vers 16. Und Jishbi in Nob, der zu den Söhnen des Rapha gehörte, das Gewicht seiner Lanzenspitze war 300 Schekel Bronze, und er war mit einem neuen Schwert gegürtet, der sagte, er wolle David erschlagen. Der erste Hinweis, den wir hier finden, ist dieser, dass dieser Jishbi Benob oder Jishbi aus Nob ein Sohn von diesem Rapha war. Genauso wie Goliath auch ein Sohn von Rafa war. Rafa gilt als der Vater der Riesen in der damaligen Zeit. Also in irgendeiner Form müssen der Goliath und der Jishbi-Inob verwandt gewesen sein. Ob leibliche Brüder, das geht jetzt nicht gerade heraus, aber in irgendeiner Weise waren die verwandt. Cousins oder was weiß ich irgendwie. Ich nenne es einfach mal Brüder mit Anführungs- und Schlusszeichen. Und dieser Jishbi-Inob, ich glaube, das hat den, wir sagen bei uns, gewurmt, dass sein großer Bruder Goliath von David umgebracht wurde. Und der hat sich geschworen, ich werde meinen Bruder Goliath rächen. Der hat sich extra ein Schwert machen lassen. Ja, und der war ja auch so ein Riese und gesagt, ich warte auf den günstigen Augenblick, den idealen Moment, und dann werde ich David erledigen. Und jetzt heißt es, David war ermüdet, und interessanterweise, in dem Moment steht dieser Jishbi aus Nob vor David. Ja? Und jetzt? Und interessant ist, David war in dieser Situation nicht in der Lage, diesen zweiten Riesen zu besiegen. Er hat wohl den Goliath besiegt, aber bei diesem Riesen hatte er die Kraft nicht. David kämpfte in seinem Leben 5-mal gegen Riesen und nur einmal konnte er den Riesen alleine bewältigen. 4-mal war er darauf angewiesen, dass jemand anders für ihn oder mit ihm kämpfte. Ist uns das bewusst? Ja? 5-mal musste er gegen Riesen kämpfen. Nur einmal hat er es alleine geschafft. 4-mal hat er es nicht geschafft, wenn nicht ein Bruder, ein Freund, ein Mitkämpfer neben ihm an seiner Seite gestanden hätte. Und das sagt uns etwas ganz, ganz Wichtiges aus. Wenn wir in einem Dienst stehen oder insgesamt im Leben stehen, liebe Freunde, wir schaffen es nicht allein. Es mag sein, dass die eine oder die andere Situation wir alleine bewältigen können. Aber es werden Momente in unserem Leben sein, wo es nicht geht, dass wir alleine durchkommen. Wir brauchen Geschwister, wir brauchen Freunde, wir brauchen Menschen, die neben uns stehen, die mit uns beten, mit uns kämpfen. Einmal bin ich derjenige, der für jemanden kämpft, und einmal ist es jemand anders, der für mich kämpft. Und das ist ganz wichtig. Wie sagt man im Fußball, gibt es dieses Lied, You Never Walk Alone, ja? Man sollte nie alleine den Weg gehen. Das ist ganz, ganz wichtig, oder? Weil plötzlich Situationen auftauchen, die man nicht selber bewältigen kann. Und Jishbi-Inob, der zu den Söhnen des Rafa gehörte, das Gewicht seiner Lanzenspitze war 300 Schekel Bronze und er war mit einem neuen Schwert gegürtet. Der sagte, er wolle David erschlagen. Und David war chancenlos. Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, kam ihm zu Hilfe, schlug den Philister und tötete ihn. Halleluja. Das gefällt mir. Und Abishai, da kam ein anderer und hat für ihn gekämpft. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen, dass wir miteinander einstehen, füreinander kämpfen. Es ist keine Schande, wenn wir einmal nicht alleine durchkommen, sondern auf die Hilfe anderer angewiesen sind. So wollen wir miteinander, füreinander kämpfen. Und jetzt sehen wir hier in der Abfolge, können wir weitere Verse lesen, dass insgesamt 4 solcher Brüder von Goliath aufgestanden sind und gegen David kämpfen wollten und den Goliath rächen wollten. Und immer war jemand anders, der diesen Riesen besiegte, nie der David selber. Und es ist interessant, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Bibelstudium machen und uns überlegen, die Namen dieser Riesen und dann die Namen derjenigen, die die Riesen besiegten, könnte das ein Stück weit uns ein Hinweis sein, was für Charaktere oder was für Riesen das waren und wie die besiegt worden sind. Wenn wir also jetzt diesen ersten Riesen betrachten, diesen Jishbi-Inob, dann ist die Wortbedeutung so viel wie, ich erhebe mich über dich, der, der erhoben ist, herunter, oder anders ausgedrückt von der anderen Seite, dieser Jishbi-Inob, bekennzeichnet oder kennzeichnet Entmutigung. Ja? Yishbi Inob ist sozusagen ein Bild für Entmutigung. Es redet über Entmutigung. Und ich weiß nicht, wie das in eurem Leben, eurer Arbeit, eurer Familie ist, ob ihr diesem Riesen auch schon einmal begegnet seid. Dass ihr plötzlich so entmutigt wart, dass ihr beinahe den Hut an den Nagel gehängt hättet. Sagt man das bei euch auch so? Ja. Aufgegeben hättet. Eure Ehe aufgegeben hättet. Die Gemeinde aufgegeben hättet. Manche sogar den Glauben aufgegeben hättet, oder? Die Schule abgebrochen hättet. Oder was immer es ist, oder? Irgendwo along the way einfach aufgegeben hättet. Wer kennt das? Wahrscheinlich ist jeder von euch schon einmal diesem Yishbi aus Nob begegnet. Das ist ein Riese. Und manchmal stehst du so vor dieser Entmutigung und du spürst nicht mehr diese innere Kraft. Den nehme ich. Ja. Ja, manchmal geht das so. Oder irgendwie negative Erlebnisse und manchmal kannst du die einfach so schack aus dem Weg räumen. Und manchmal geht es einfach nicht. Ja. Entmutigung. In welcher Form und in welcher Situation auch nicht immer. Und jetzt ist die Frage, wer war der? Oder für was steht der Mann, der diesen Riesen der Entmutigung besiegte? Wir haben hier einen Namen, Vers 17, aber Abishai, der Sohn der Zeruja, kam ihm zu Hilfe. Interessant, eh? Abishai, der Sohn der Zeruja. Wer ist Abishai? Und wenn wir diesem Wort nachgehen, der Bedeutung dieses Namens, dann finden wir heraus, dass es heißt, Jahwe bleibt, wie er ist, oder Jahwe ist treu. Verändert sich nicht. Also dieser Name Abishai redet von der Treue Gottes. Also mit anderen Worten könnte man sagen, dieses Bewusstsein der Treue Gottes hat diesen Riesen der Entmutigung besiegt und erschlagen. Ich möchte da aus der Praxis etwas weitergeben und etwas sagen. Wie wir diesen Riesen der Entmutigung oder der Motivations- oder Antriebslosigkeit besiegen können. Ich nehme dazu den Psalm 103 zu Hilfe. Hoppla. Jetzt auch zu Boden gegangen, wie der Goliath. Psalm 103. Sehr bekannter Psalm, und da heißt es von David. Ich lese nur den ersten Vers jetzt. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Bevor wir jetzt näher den Text betrachten, überlegen wir uns, wer war David? David war doch dieser Harfenspieler, der Psalmen, also Loblieder für Gott komponierte. Das ist jetzt ein bisschen so schwierig sich vorzustellen, ja, jemand mit einer Toga, Harfe und dann irgendwie so in dieser Art. Also versetzen wir oder machen wir es so, kontextualisieren wir ihn in die heutige Zeit. Wie würde so ein David heute aussehen? Anstatt eine Harfe, sage ich mal, geben wir ihm eine Gitarre in die Hand. Okay? Das ist auch ein Saiteninstrument. Und dann schreibt er Lieder. Heute würde man sagen Songs. Seid ihr einverstanden? Also jetzt plötzlich kann man sich da jemanden vorstellen, heute würde man sagen ein Lobpreiser oder ein Worshipper oder der dudelt da auf seiner Gitarre endlos oder so. Vielleicht habt ihr die auch schon erlebt in den Gottesdiensten, diese Worshipper, oder die können stundenlang und der eher evangelikal geneigte Christ sitzt im Stuhl, schaut auf die Uhr und denkt, wann hört er endlich auf? Das Wort ist doch das Wichtigste, oder? Ja. Aber die sind immer Halleluja, praise God. Immer voll drauf, oder so in der Art. Das ist der Groove, oder? Ich überzeichne ein bisschen, oder? Aber dass wir das sehen. Wir denken manchmal so bei diesen Leuten, die sind ja immer motiviert. Halleluja immer. Die stehen am Morgen auf und sagen, bless the Lord, oh my soul. Oder wie Miss Iskels Wort sagte, wenn er aufsteht, schwinge er die Füße über die Bettkante und das Erste, was er mache, er tanze mal für Gott. Heute würde man sagen Frühsport, aber es ist ja, aber er hat's für Gott gemacht, oder? Ja, das, man denkt manchmal, dass das geht einfach bei denen so, oder? David war so einer, von dem man vielleicht diesen Eindruck hätte. Und jetzt sagt er hier etwas Interessantes. Preise den Herrn, meine Seele. Lest genau und dann merkt ihr, dass er nicht sagt, meine Seele preist den Herrn. Als wäre es eine Tatsache. Sondern er sagt, Herr, meine Seele, in Befehlsform, oder preise den Herrn. Was sagt uns das? Das bedeutet doch, dass seine Seele gar nicht gepriesen hat. Ha! Da war Funkstille. Leere. Sonst hätte der doch gar nicht sagen müssen, preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Da war nichts los. Flaute Windstille. Kein Lobgesang, kein Lied, als er aufstand. Kein Lied, das ihn durch den Tag begleitet hätte. Vielleicht waren es Sorgen, Ängste, Zweifel, all diese Dinge haben in ihm rumort. Und er hatte das Anliegen und sagte sich, das darf nicht so weitergehen. Meine Seele soll den Herrn preisen. Das ist die Aufgabe. Und er versuchte, vielleicht könnte man tatsächlich hier sagen, David war entmutigt. Seid ihr mit mir einverstanden? Sonst hätte er nicht so geschrieben. David war entmutigt. Und er versuchte wieder, Mut zu gewinnen. Ja, diese Entmutigung zu überwinden. Und jetzt versucht er es mit der Strategie des Befehles. Ja. Bei manchen Generationen funktioniert das gut, oder? Er schaut sozusagen, knöpft sich das Hemd auf und sagt, da drin, lobe den Herrn, auf geht's, come on, let's do it, just do it. Ja, wie Nike oder so. Ja. Und ich frage mich, hat das funktioniert? Er sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Und dann machen wir mal eine Pause zwischen Vers 1 und Vers 2. Und jetzt lesen wir Vers 2 und überlegen uns, ob er jetzt da schon lobt und preist. Ah, nicht wirklich. Er sagt nicht, jetzt preist meine Seele den Herrn, sondern was sagt er? Er sagt, preise den Herrn, meine Seele. Er wiederholt noch einmal den Befehl. Mit anderen Worten, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Versteht ihr? Sonst hätte er nicht wieder so geschrieben. Und jetzt ändert er die Strategie. Lesen wir. Preise den Herrn, meine Seele. Und jetzt sagt er etwas anderes. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und jetzt fängt er an aufzuzählen, was Gott schon alles getan hat in seinem Leben. Er fängt sich an zu erinnern, an die Treue Gottes. Er sagt, das hat Gott schon bei mir getan. Meine Sünden hat er mir vergeben. Und dann hat er mich geheilt von allen meinen Krankheiten. Er hat mein Leben erlöst, als ich in der Grube war. Und er fängt an aufzuzählen, alle diese Dinge. Und wie er das tut, fängt dieser Psalm plötzlich an, an Kraft und an Dynamik zu gewinnen. Und er fährt dann fort. Und wenn man diesen Psalm weiterliest, dann heißt es plötzlich, der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Ja, das klingt für mich schon eher wieder wie Lobpreis. Er kommt in Fahrt. Er fängt an zu preisen und zu loben. Preist den Herrn, ihr seine Engel. Jetzt sagt er es nicht mehr zu der Seele, sondern jetzt sagt er es der Gemeinde oder den Engeln oder wer auch immer. Kommt, stimmt mit mir ein. Wir singen dem Herrn ein Lied, denn Gott ist groß und seine Treue wäret ewig. Versteht ihr? Indem er sich an Gottes Treue erinnerte und daran festgehalten hat, konnte er diese Entmutigung überwinden. Das ist einfach so wie dieser Abishai, diesen Jishbi in Nob besiegte und bodigte, sagten wir bei uns, ja, überwinden konnte. So können auch wir, wenn wir in unserem Leben in Situationen kommen, wo die Motivation uns verlassen hat, der Mut uns verlassen hat, wo wir antriebslos sind, uns erinnern an das, was Gott getan hat und uns die Frage stellen, ist Gott nicht derselbe? gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das ist, was David getan hat und es hat ihm geholfen. Ich gebe euch ein weiteres Beispiel. Klagelied. Das klingt schon sehr entmutigt, oder Klagelied. Also der das geschrieben hat, das war ja der Jeremia, der war zu Zeitpunkt der Niederschreibung nicht gerade auf Wolke 7, könnte man sagen. Er schreibt, und ich lese da mal von Vers 19, da war ja die Wegführung und Krieg gewesen, besiegt und die Leute wurden weggeführt und er hat das alles miterlebt. Und das hat ihn komplett erdrückt. Er sagt so viel wie, ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte Sand zwischen den Zähnen. Kies! Ja, so hat er sich gefühlt. Er war wirklich am Boden zerstört. Vers 19. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Er kann diese Enttäuschung, Entmutigung, Frustration, Ärger und das alles damit verbunden ist, er kann das einfach nicht abschütteln. Er kann es nicht, oder? Ja? Und jetzt macht er etwas Interessantes. Vers 21. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen und darauf will ich hoffen. Jetzt zwingt er sich, an etwas zu denken, sich etwas in den Sinn aktiv zurückzurufen. Und wir fragen uns jetzt, an was hat er dabei gedacht? Vers 22. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist neu, jeden Morgen groß ist deine Treue. Was hat er sich in den Sinn zurückgerufen? In dem Moment, wo er am Boden zerstört war. Er sagt, ich will mich daran erinnern, dass Gott treu ist. Dass jeden Morgen seine Gnade und sein Erbarmen neu ist. Ich will an die Treue Gottes denken. Und interessant, plötzlich wendet sich das Klagelied im Kapitel 3 und er sagt, oh, es gibt noch Hoffnung. Ja? Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Plötzlich wendet sich die Stimmung, oder? Wir sehen, dass er plötzlich wieder Hoffnung erhält. Denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt, er erbarmt sich und so weiter, fängt an, die Dinge aufzuzählen. Und anhand dieser Gedanken an die Treue Gottes ist er in der Lage, diese komplette Entmutigung zu überwinden. Und ich denke, das kann auch ein Rezept sein für dein Leben und für mein Leben. Ein Freund hat mir mal gesagt, weißt du, wenn ich am Boden bin, dann denke ich an all die Dinge, die Gott schon getan hat in meinem Leben. Und dann frage ich mich, warum sollte Gott mich jetzt fallen lassen? Die Bibel sagt, wenn er seinen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Und Paulus geht noch einen Schritt weiter und sagt, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Ja? Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Ich bin jetzt nur zum ersten Bruder vorgestoßen. Es gibt noch drei Brüder, oder? Fortsetzung folgt, ja. Aber ich glaube, wir lassen es bei diesem Punkt, oder? Ihr könnt selber euch noch nachstudieren, was könnten die eine oder andere Bedeutung dieser Namen sein und die Bedeutung der Namen derer, die diese Riesen besiegt haben. Seine Botschaft, was ich sagen kann, der letzte Name konnte ich nicht rausfinden. Das ist irgendwie, nicht alle Namen haben immer eine Bedeutung. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe für mich die Freiheit genommen, für diesen Namen, da setze ich das ein, was mich betrifft. Das ist auch gute Theologie. Es gibt so Dinge in der Bibel, da darfst du frei sein. Und da bei diesem Namen, da setzt du das für dich ein, was in deiner Situation ja, für dich als Riese vorkommt. Was immer es ist, Krankheit. Was immer es ist, oder? Irgendwie Probleme in der Beziehung. Oder was auch immer. Setz das ein. Und setz bei dem ein, der ihn besiegte, das ein, was Gott dir aufs Herz legt. So wie damals der David gegen den Goliath stand. Ich bin fest davon überzeugt, dass du Gottes Stimme hörst. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er dir den einen oder anderen Tipp geben wird, wie du die Sache angehen kannst. Ich kann dir nicht sagen, dass das eine Frage von 2-3 Minuten ist und dann, paff, bist du wieder voll da und vibrierst unter der Kraft Gottes. Das vielleicht nicht, oder? Ich habe Situationen gehabt, ich war wirklich entmutigt. Ich sagte, Gott, ich höre auf. Ich lass alles liegen. Ja, das kommt vor, oder? Und manchmal habe ich gehadert, so 2-3 Tage, und irgendwo ist Gott mir begegnet. Und immer, und das darf ich sagen, immer hat Gott mich aufgerichtet. Immer hat er mir begegnet, wenn ich ihn gesucht habe. Und das ist wirklich das, was ich euch wirklich sagen möchte. Gott ist treu. Ich denke, wir wollen noch beten. Ich weiß nicht, wo du stehst. Wahrscheinlich konntest du den einen oder anderen Sieg im Leben verbuchen. Hast diesen Moment erlebt, wo du mit Gott überwinden konntest, die Dinge, die dir Mühe machen. Und zu anderen Zeiten, und vielleicht bist du jetzt und heute in einer solchen Situation, wo du vor einem Riesen stehst. Vielleicht sogar vor diesem Riesen der Entmutigung. Und ich bete, dass Gott dir heute begegnen möge. Lasst uns kurz einen Moment die Augen schließen und vor Gott stehen. Und beten. Ich sehe einen Mann an seinem Arbeitsplatz. Irgendwie hat es einen Wechsel gegeben, ich weiß nicht in welcher Form, die Struktur oder das Personal, dein Chef oder irgendwie hat was gewechselt und du bist an dem Punkt, dass du dir wirklich, dass dir du nicht mehr mit Freude zur Arbeit gehst. Du bist nicht mehr so motiviert. Und Gott möchte dir heute begegnen. Möchte dir heute begegnen. Ich habe einen Vers im Herzen, der sagt, Gott lenkt das Herz der Könige wie Wasserbäche. Gott ist in der Lage, Dinge so zu verändern, dass es wieder passt. Aber kämpfe nicht in eigener Kraft, sondern stärke dich an dem Herrn, deinem Gott, und lass ihn den Kampf für dich kämpfen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sehe eine Frau. Es ist ein Problem in der Beziehung mit der Tochter und Gott. Sprich dir einfach zu, lass dich nicht entmutigen. Deine Tochter ist nicht aus meiner Hand gerutscht, ich halte sie. Und ich werde über ihrem Leben wachen. Du sollst dir nicht Sorgen machen, weil Sorgen bringen dich in deinem Leben nicht weiter. Du kannst keine Elle, keinen Zentimeter zu deinem Leben durch Sorgen hinzufügen. Gott möchte dir Mut machen heute Morgen. Danke, Jesus. Da ist noch jemand, der hat irgendwie mit der Hüfte Probleme, dass sie schmerzt wie verrückt zwischendurch. Lege deine Hand auf die Hüfte. Wir beten jetzt. Herr, ich bete im Namen von Jesus Christus. Was immer die Situation und die Lage ist, wo diese Brüder und Schwestern, die heute hier sind, sich befinden. Ich bete, dass du kommst mit deinem Geist und jeden Einzelnen hier so berührst, wie du den David inspiriert hast, damals, als er gegen Goliath stand. Gib die richtigen Gedanken, die richtigen Strategien. Erinnere uns an das, was wir von dir erhalten haben und wie wir damit kämpfen können. Und ich bete, Herr Jesus, dass du auch in gleicher Weise diejenigen berührst, die wirklich entmutigt sind. Dass sie auf deine Treue blicken können, dass sie dich neu sehen können und sich festhalten können an dir. Im Namen von Jesus Christus, dass all diese Entmutigung, all diese Antriebslosigkeit, ja sogar die Depression im Namen von Jesus Christus keine Macht mehr hat. Sie sind besiegt durch deinen Sieg auf Golgatha. Und im Namen von Jesus Christus spreche ich Leben und Freude und Kraft aus über jeden Bruder, jeder Schwester, der heute Morgen hier ist. Und bete, dass wir wirklich im Glauben und im Leben aufstehen und sagen, nein, ich habe nicht einen Geist der Furcht. Ich habe nicht einen Geist der Entmutigung erhalten, sondern einen Geist der Kraft, einen Geist der Liebe und einen Geist, der normal denken kann. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Herr, stärke meine Schwestern und stärke meine Brüder. Ich bete auch für Heilung, insbesondere für diese Hüfte, die schmerzt oder was auch immer noch an Schmerzen oder Gebrechen da ist. Komm du mit deinem Geist und berühre uns in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen.